Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Alltag im Ausnahmezustand, so hat Richard C. Schneider sein aktuelles Buch über Israel genannt. Er hat 10 Jahre lang das ARD-Fernsehstudio in Tel Aviv geleitet, war einige Zeit als Journalist in Rom und lebt jetzt wieder in Israel. Am Montag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da hat Richard C. Schneider über seine Begegnungen mit dem umstrittenen Regierungschef Benjamin Netanyahu berichtet.
Also ich habe Netanyahu 2-mal auf Staatsreisen begleitet, ich habe ihn auch interviewt. Wenn Sie persönlich kennenlernen, dann bleibt immer natürlich eine gewisse Distanz und er interessiert sich auch nicht wirklich für europäische Journalisten. Aha. Er ist ja ein Mann, der in Amerika sozialisiert wurde, den interessiert ausschließlich das, was im amerikanischen Fernsehen läuft und er gibt also auch überwiegend nur den angelsächsischen Fernsehsendern Interviews. Die Europäer interessieren ihn nicht. Europa hat er eh schon abgehakt als antisemitischen Kontinent und schon lange.
Ist er korrupt?
Die Polizei sagt ja.
Die Polizei sagt, er hat ein Geldgeschenk in Höhe von $100.000 angenommen.
Naja, es gibt ja ungefähr 4 Fälle, wo gegen ihn wegen Korruption Untersuchungen laufen. Und die Polizei hat ja schon hat zwar das mal ganz konkret genannt, aber man recherchiert in anderen Dingen weiter und die Indizien weisen darauf hin, dass er also nicht nur in diesem einen Fall korrupt war. Aber das ganze Umfeld ist auch korrupt und das ist halt das alte Problem, wenn jemand zu lange in der Macht ist, wie dann Dinge einfach dann anfangen, so sich miteinander zu verknoten und zu verketten.
Dann gibt's einen Sohn, der sich auch auffallend oft daneben benimmt.
Über den wird in Israel nur Witze gemacht und man regt sich furchtbar auf über ihn, vor allem weil er auch in einem sehr hohen Maß sich in die Politik mit einmischt. Und seinen Vater auch dazu bewogen hat, alles nur noch auf Facebook zu machen, um den unliebsamen Fragen der linken Presse irgendwie zu entgehen. Also auch das ist ein Phänomen, das ja nicht auf Israel alleine zutrifft, sondern es ist ja ein allgemeines Problem heute in der westlichen Welt, wie Politiker mit der vermeintlich so linken Presse umgehen. Und auch die Frau von Netanyahu mischt sich, wie man weiß und wie es auch zuverlässige Berichte gibt, massiv in die Politik ein. Also ich glaube, es gibt ziemlich viele, die froh wären, wenn Netanyahu weg wäre. Allerdings auch bei den letzten Umfragen, Netanyahu würde die nächsten Wahlen wieder gewinnen.
Muss dieser Netanyahu, wenn denn Anklage erhoben wird, zurücktreten?
Per Gesetz nein. Er kann weiterhin Premierminister sein. Die Ironie des Schicksals ist, dass er als Ehud Olmert in die Situation kam, seinen Amtsvorgänger, er als Oppositionschef gesagt hat, Olmert muss sofort zurücktreten, weil man kann so nicht das Amt des Premierministers weiter innehalten, was Olmert getan hat. Jetzt will sich der Premierminister Netanyahu an diese Worte nicht erinnern und hat auch schon angekündigt, für den Fall, dass er angeklagt wird, wird er selbstverständlich weiter Premierminister bleiben. Was dann tatsächlich passiert, muss man abwarten.
Dieser Netanyahu war mit Obama kreuzunglücklich. Ist er mit Trump jetzt glücklicher?
Nein, ist er nicht. Die Tatsache, dass Trump sich jetzt eindeutig aus Syrien verabschieden will, ist aus israelischer Sicht und aus der Sicht Netanyahus eine Katastrophe. Dass Trump vor einem Jahr eine Geheimdienstinformation an die Russen weitergegeben hat, ist eine Katastrophe.
Richard C. Schneider hat 10 Jahre lang das ARD-Fernsehstudio in Tel Aviv geleitet. Er war Korrespondent in Rom und lebt heute wieder in Israel. Viele kennen sein Gesicht aus der Tagesschau von der aktuellen Berichterstattung. Inzwischen macht er längere Filme und Feature. Am Montag im Gespräch mit Wolfgang Heim hat er gesagt, ob ihm das aktuelle Nachrichtengeschäft fehlt.
Naja, einerseits natürlich schon, weil wenn man einmal diesen Adrenalinkick gehabt hat und ich habe den ja viele Jahre gehabt, dann fehlt das einem. Auf der anderen Seite, was ich ja auch in Israel immer versucht habe, auch in Rom, ist nebenher sehr viele lange Filme zu machen, weil ich erstens viele Jahrzehnte nur das lange Format gemacht habe und weil ich auch in der Art, wie wir Nachrichten machen müssen, die Frustration oft hatte, dass ich Dinge nicht wirklich erklären konnte. Eine Tagesschau ist 1,30, ein Tagesthemenstück ist 2,30. Naja gut, dann macht man ab und zu einen Weltspiegel. Aber letztendlich hat man immer dieses Frustrationsgefühl, ich will doch eigentlich wirklich erklären, wie es ist und das nicht so runterbrechen. Ja. Und das lange Format gibt mir natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, einfach Themen zu bearbeiten und ausführlich zu erklären und zu erzählen.
Damit sind wir beim Problem des sogenannten Konjunktivjournalismus. Also Beispiel Rom, Sie Berichterstatter, Amri in Mailand, der Berlin-Attentäter, ist erschossen worden und Sie sollten 10 Minuten später auf Sendung.
Ja, so ungefähr. Und dann muss man halt reden. Und da das dann eine lange Strecke wird, wo man dann ununterbrochen auf Sendung ist, muss man erzählen, obwohl man eigentlich noch gar nichts weiß. Und so fängt man dann tatsächlich an. Aber das ist ein bisschen die Krux des aktuellen elektronischen Mediums, dass wir dann halt sehr viel in diesem Spekulationsbereich sind, beziehungsweise genau mit Konjunktiver arbeiten müssen. Da werden wir dann immer wieder kritisiert von den Kollegen vom Print, dass wir sowas machen. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht senden, werden wir wieder dafür kritisiert, dass wir nicht aktuell irgendwas tun. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, aber es ist auch nicht wirklich aufzulösen.
Sind die Anfeindungen aus dem Internet, aus den sozialen Medien ein Problem für den aktuellen Journalisten?
Ja, aber ich glaube, da hat man irgendwie sich mit der Zeit eine Elefantenhaut zugelegt.
Haben Sie das?
Ja.
Sie lassen nichts mehr an sich ran?
Das habe ich nicht gesagt. Aber ich lasse alles an mich heran, was seriöse Kritik ist. Das muss man auch an sich heranlassen, weil man will ja auch in seinem Beruf gut sein und muss sich dann auch anhören, wenn man was falsch gemacht hat oder wenn etwas nicht so gut gelungen ist. Und wenn da eine seriöse Kritik kommt, dann nehme ich die selbstverständlich auf, reagiere auch drauf, auch im Netz und sage, ja, Sie haben recht, habe ich falsch gemacht, habe ich übersehen oder könnte ich besser machen, vielen Dank. Aber es gibt natürlich sehr viel Kritik, die völlig unterhalb der Gürtellinie ist. Das interessiert mich nicht weiter.
Reagieren Sie auf Beschimpfungen, Beleidigungen,
Nein.
Drohungen?
Nein. Wenn man aus Nahost berichtet, ist man so vielen Angriffen von allen Seiten ausgeliefert, dass man dann irgendwann sagt, ja, ist okay.
Ihr nächstes großes Filmprojekt?
Mag ich noch nicht drüber reden, weil wir gerade erst noch im Gesprächen sind. Aber was richtig Spannendes, Aufregendes, aber mein nächstes großes Buchprojekt wird sich damit beschäftigen, dass Juden in Europa keine Zukunft haben.
Bedeutendste Philosophin der Gegenwart wird Agnes Heller genannt. Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen des 20. Jahrhunderts. Als ungarische Jüdin entkam sie nur knapp dem Holocaust, beteiligte sich aktiv an der ungarischen Revolution 1956. In Melbourne und New York konnte sie Philosophie lehren und erforschen. In SWR2 Leute war sie am Mittwoch zu Gast und sprach erstmal über die deutsche Sprache.
Ich habe Deutsch nie gelernt, also mit mir geboren. Mein Vater war in Wien geboren, meine Familie, väterliche Familie, sprach doch Deutsch. Ich habe in der Zeit, 38 habe ich die deutsche Sprache verloren. Das war der Jahr des Anschluss gewesen. Seit 38 bis 47 habe ich überhaupt nicht Deutsch gesprochen. Im 38 habe ich mein Kinderdeutsch beendet. Ja, über den Riesen und die Zwerge und so weiter und so weiter. Und am 47 habe ich mir damit Kantkritik der Urteilskraft wieder angefangen.
Dadurch haben Sie Ihr Deutsch perfektioniert. Sie haben viele Interviews auch auf Deutsch gegeben und sind eben eine der bedeutendsten Philosophinnen der Gegenwart, beschäftigen sich mit so unterschiedlichen Themen. Wenn ich so indiskret sein darf, Frau Heller, und Ihr Alter schon verraten darf, denn in knapp 2 Wochen werden Sie 89 Jahre alt.
Das stimmt.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückgucken, gibt es etwas, was Sie bereuen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wesentlich bereue ich nichts. Denn wenn man etwas bereut, dann stellt man die Frage, wie konnte es anders geschehen? Was hätte ich getan, falls ich nicht das getan hätte, was ich wirklich getan habe? In diesem Sinne bereue ich nichts. Es gibt doch einige Sachen, die ich in meinem Leben bereue, aber sie sind nicht wesentliche Sachen, hängen nicht mit den wesentlichen Entscheidungen meines Lebens zusammen. Aber sind einige, sagen, Bruchstücke dieser wesentlichen Entscheidungen.
Was sind solche Bruchstücke? Können Sie uns eins mal nennen?
Zum Beispiel, ich habe eine Selbstkritik zu der ungarischen Partei nach der ungarischen Revolution geschrieben, weil mein damaliger Mann das von mir ganz wünschte. Ja. Das habe ich mir selbst und auch ihm nie verzeiht.
Ja, Sie waren aktiv an der ungarischen Revolution beteiligt. Und
schauen Sie, was ist aktiv? Man glaubte, ich war aktiv beteiligt. Deswegen hat man mich der Partei herausgeschlossen. Deswegen hat man von meiner Position an der Universität ausgeschlossen. Deswegen habe ich ein disziplinisches Verfahren gehabt. Das heißt, in den Augen der damaligen Bürokraten, Kommunisten, war ich ein Mitglied oder Mitteilnehmer der ungarischen Revolution. Ich sympathisiere studierte natürlich. Ich war ein Teil einiger Besprechungen. Aber leider, ich bedauere es, war ich wirklich nicht tatsächlich ein Teil dieser Revolution gewesen. Aber das war nicht so viel. Doch hat man über mich gehalten, dass ich ein aktiver Kontrarevolutionär gewesen war.
Die Grande Dame der ungarischen Philosophie wird Agnes Heller genannt. Sie ist Jüdin, Philosophin, Marxistin und Emigrantin. In SWRs Leute hat sie gesagt, ob sie sich immer als Außenseiterin empfunden hat.
Ich war beinahe immer Außenseiter. Natürlich als Jude war ich Außenseiterin der Horthy-Regime. Ich gehörte überhaupt nicht zu Ungarn. In ihren Augen. In den kommunistischen Zeiten wurde ich Außenseiter. Das hing von mir ab und nicht von ihnen. Wie in den Nazi-Zeiten hing von mir an. Ich war als Oppositionell oder mindestens als Kritiker, als eine Kritikerstimme, immer als ein Außenseiter betrachtet, gehörte nie zu offiziellen Ungarn. Nach der Systemwende war ich kein Außenseiter. Aber seitdem Orban wieder einmal in der Regierung ist, er war schon einmal in der Regierung vorher, wieder einmal in der Regierung kam, wurde ich wieder einmal ein Außenseiter. Und das passt mir sehr gut, denn Philosophen sind doch beinahe immer Außenseiter gewesen.
Ja, es braucht eine große Widerstandsfähigkeit als überzeugte Philosophin. Sie haben den Holocaust nur knapp überlebt. Können Sie uns die Situation schildern, wie Sie dem Holocaust gemeinsam mit Ihrer Mutter entkamen?
Das war ein Zufall. Der Holocaust, ich sollte getötet sein werden, das war doch die Notwendigkeit. Zum Zufall bin ich im Leben geblieben. Das kann ich Ihnen sagen, denn ich stand schon der Donau. Die anderen Häuser fingen die ungarischen Pfeilkreuzer schon in die Donau hineinzuschießen. Und vor unserem Haus haben sie aufgehört. Eben aufgehört. Ich habe mich schon vorbereitet, guckte auf die Donau, wartete den Augenblick, wo ich hineinspringen werde, konzentrierte auf die Donau. Aber sie haben aufgehört. Zweitmal, nächsten Tag haben sie wieder zu Dora gebracht, dann nach Hause gebracht. Drittes Mal wieder war. Und das, man wusste sowieso nicht, ob man im Leben bleibt oder nicht. Wir waren zu Tode verurteilt. Die Frage war nur, wenn und wie. Und das kann auch vorkommen. Einige aus Budapest waren zufällig im Leben geblieben.
Und Sie sprechen jetzt ganz natürlich darüber, was hat diese traumatische Erfahrung, die Sie damals haben machen müssen, mit Ihnen im Leben gemacht?
Das war eine traumatische Erfahrung. Ich hatte später auch neurotische Reaktionen. Zum Beispiel, ich wollte von der Margaretenbrücke in die Donau springen. Und ich wusste, warum die Donau diese Anziehungskraft hat, weil ich damals hineinspringen wollte. Ja, natürlich, ich lebte in der sogenannten internationalen Ghetto nach der Befreiung 1945. Konnte ich nicht in diesen Ghetto hineintreten, vorher in den Ghetto getreten. Es war mir unwohl. Ja, ich konnte nicht hineintreten. Bis zum 56. 56 ist alles verloren gegangen. Ein Trauma. Ja, ein Trauma macht den vorherigen Trauma, annulliert den vorherigen Trauma.
Das haben Bruce Springsteen und Prince auch gemacht. Gerade hat ein deutscher Jazzpianist mit seinem Trio zwei Alben gleichzeitig veröffentlicht. Michael Wolny, Jazzkenner, lieben ihn für seine Unberechenbarkeit. Er ist international erfolgreich, spielt weltweit auf den Jazzfestivals. In SWRs Leute war er am Donnerstag zu Gast. Wir hören gerade noch mal rein, wie das Michael Wolny Trio den Punk in den Jazz gebracht hat. So klingt das Model von Kraftwerk. Ist noch zu erkennen im Michael Wolny Trio. Und es kommt eben aus der Phase, wo er zusammen mit seinem Trio den Punk in den Jazz bringen wollte.
Es war für ein Album, das hieß Wasted and Wanted. Und da haben wir auch mit einem Pop-Produzenten zusammengearbeitet und haben versucht, ja eben all das, was uns da so interessiert hat, von Krautrock über Achtelrepetition und auch verschiedene Arten, wie man im Studio Musik produzieren kann, das irgendwie mit einem Klaviertrio zu machen.
Gab es eine Reaktion von Kraftwerk?
Man muss da eine
Vorher anfragen wahrscheinlich.
Vorher anfragen, und das kam uns wie ein Ritterschlag vor, dass wir es machen durften. So, also musst du die Version hinschicken und wurde dann abgenommen sozusagen.
Und Kraftwerk sind bei den Jazz Open dabei. Sie sind im Sommer auch mit dabei in Stuttgart. Kann das passieren, dass man sich dann spontan zusammentut und sagt, ach, wir machen da mal was?
Ich glaube, das ist eine Frage des Datums und auch, glaube ich, der Kreisläufe. Also manchmal ist es so, dass, ich glaube, beim Jazz Open Stuttgart gibt es ja auch die Bühnen Fanta 4, ist, glaube ich, dieses Jahr auch da, genau, die auch eher pop-affine Acts auf die Bühne bringen. Und wir sind jetzt, glaube ich, in einem anderen Teil des Festivals. Insofern weiß ich nicht, ob da zwangsläufig eine Begegnung stattfindet. Aber wenn es der Zeitplan erlaubt, das weiß ich gerade noch gar nicht richtig, würde ich auf jeden Fall gerne das Konzert sehen. Das kann ich sagen.
Okay, aber solche Ideen, entstehen die manchmal? Also Sie arbeiten ja mit vielen anderen Musikern auch zusammen. Über Nils Landgren hatten wir schon gesprochen. Wie kommen solche Zusammenarbeiten zustande? Ist das einfach ein Management, was die Musiker zusammenbringt?
Ja, weniger das. Es ist eher wirklich Begegnungen anhand von Festivals, also wie wir es gerade auch beschrieben haben. Oft auf Klassikfestivals. Ich habe einige Kollaborationen mit klassischen Musikern. Es entsteht oft, wenn wir als Band eingeladen werden, so als Fremdkörper in ein klassisches Festival. Und dann gibt es drumherum klassische Konzerte. Leute hören sich das an, man kommt ins Gespräch. Oder einfach auch, man ist ja irgendwie so ein bisschen vernetzt und hört, was andere Leute machen und schreibt sich dann oder kommt irgendwie sich näher. Also oft sind es Dinge, die einfach aus der Musik und aus dem jeweiligen Projekt entstehen.
Sie haben in Würzburg Musik studiert, Klavier und Violine. Sie haben im Bundesjazzorchester gespielt. Sie haben früh begonnen, eben auch international zu spielen. Aber gab es so einen auslösenden Moment, wo man sagen konnte, das war der Durchbruch für Michael Wolny?
Ich tue mir schwer zu sagen, es gab den einen Durchbruch, aber es gab so viele kleine Durchbrüche, oder viele kleine Momente, die mir sehr, sehr wichtig erscheinen im Rückblick und auch einfach wichtige Momente für mich waren, persönlicher Art, musikalischer Art. Zusammentreffen mit Heinz Sauer beispielsweise, also ein legendärer Saxophonist aus Frankfurt, mit dem ich das Glück hatte, schon ganz früh zusammenzukommen und mit dem ich bis heute spiele.
Ein Treffen der Generationen, muss man sagen, oder?
Absolut, genau. Und also ein großes, großes Glück, eben mit jemand aus der Generation und mit dieser Tiefe, mit der der Spiel zusammen spielen zu können. Ganz sicherlich, vorhin haben wir schon erwähnt, das Bundesjazzorchester, Förderer wie Herbolzheimer und John Taylor. Mein erster Lehrer Chris Beyer in Würzburg. Natürlich nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit dem Label, mit ACT, mit Sigi Loch. Also alles solche kleinen, großen Menschen, die viele Türen öffnen.
Da ist es rauszuhören, man braucht Mentoren, ohne die geht es dann
auch
nicht.
Das braucht man, richtig. Und man braucht auf jeden Fall Glück. Das habe ich oft gehabt in den letzten Jahren und da bin ich dankbar für, ja.
Michael Wolny ist ein international erfolgreicher Jazzpianist. Er wurde solo als auch gemeinsam mit seinem Trio mehrfach mit dem Echo Jazz ausgezeichnet. In der jetzigen Form wird der Echo nach dem Skandal um die Rapper Farid Bang und Kollegah abgeschafft. Michael Wolny sagte dazu in SWRs Leute, ob das die richtige Entscheidung sei.
Na, auf jeden Fall musste was passieren. Insofern, glaube ich, ist das eine mögliche Form, darauf zu reagieren, jetzt radikal den abzuschaffen. Aber ich denke, auf jeden Fall eine notwendige Maßnahme. Mit Verzögerung jetzt aber, ja.
Ja, wobei die Textzeilen ja vorher auch bekannt waren. Ist das nicht eine scheinheilige Diskussion?
Ja, genau. Es ist unverständlich von außen zu sehen, wie das so weit kommen konnte. Also es ist schon unverständlich für mich, warum auch das auf sich verkauft, so eine Musik. Und ja, dann bis eben zu der Entscheidung, das auszuzeichnen und das dann in der Show auftreten zu lassen, so, das ist alles irgendwie sehr, sehr unglücklich. Und deshalb, glaube ich, ist jetzt eine Reaktion darauf notwendig, ja, und auch angemessen in der Form, die jetzt da passiert.
Viele sagen, es tut ihnen leid um den Echo Klassik und um den Echo Jazz. Mhm. Inwiefern unterscheidet der sich denn überhaupt? Weil beim Echo Pop ist es ja so, dass die Verkaufszahlen entscheidend sind. Ist es beim Jazz genauso?
Soweit ich den Prozess kenne, ist es beim Echo Jazz, Klassik weiß ich gar nicht genau, beim Echo Jazz ist es so, dass man Alben einreicht. Und dann eine Jury, die besteht aus Vertretern von den Labels und Journalisten und auch ein paar unabhängigen sogenannten, also Journalisten und Veranstaltern. Und daraus wird dann ein Jurypreis mehr oder weniger vergeben, was, glaube ich, auch der große Unterschied ist zum Echo Pop. Also es sind schon, obwohl der Name gleich ist, sehr unterschiedliche Veranstaltungen.
Der Pianist Igor Levit hatte seinen Echo zurückgegeben. Haben Sie auch überlegt?
Klar, letztendlich ist sowas immer eine Bauchentscheidung. So. Ich habe jetzt die große mediale Geste, lag mir irgendwie nicht so nah. Also erstmal muss man sagen, dass, glaube ich, im Jazz viele Dinge von dem, was jetzt im Echo Pop zu dieser Kontroverse geführt haben, eigentlich gar nicht vorstellbar sind. Weil Jazz ist eine Musik, da geht es um das Miteinander und es geht um die anderen Kulturen und das Miteinander, das Interesse am Gegenüber, den Dialog, den Austausch.
Der Jazz kommt aus der Sklavenbefreiung vor 120 Jahren, genau, in den amerikanischen Südstaaten.
Genau, der Jazz ist einfach eine Musik, in der Gemeinschaft gelebt wird, in der Szene, in der Musik, im Austausch. Insofern ist das Also ist eine Diskussion für uns absolut absurd, dass man da. Und ich denke, mein Bauchgefühl ist eher, dass man wirklich auch das versucht zu sagen, dass also eher Werbung dafür macht, dass eben Jazz eine Musik ist, in der all das, was jetzt plötzlich so wieder zur Diskussion gestellt scheint, dass man das anders lebt. Ne? Und also ich kenne so viele Musiker, die sich über Benefizkonzerte für Flüchtlinge oder für politische Diskussionen irgendwie engagieren. Das finde ich irgendwie eine wichtige Geste und da sich zu bekennen. Und jetzt die mediale Geste. Ich kann verstehen, ich habe auch großen Respekt dafür, ne? Also gerade Igor Levit oder Barenboim, dass man sich da irgendwie auch im Medial dazu äußert und eine Geste hat. Aber ja, ich glaube, da gibt es einfach viele mögliche Reaktionen. Ja. Und ich meine, war eher zu sagen, ich will jetzt nicht so was Großes machen. Ich war auch immer stolz, den bekommen zu haben, den Preis.
Welche Bedeutung hat der Echo denn für Sie, die Verleihung? Hat so ein Echo dann auch einen Effekt in Sachen Karriereförderung?
Natürlich. Ich glaube, das war das ganze Anliegen dieses Preises, dass es eben so eine Art Fokus richtet auf bestimmte Projekte und Künstler. Und ich denke, jeder Preis ist am Ende des Tages ein großes Glück. Also in manchen Momenten ist es auch was einen dann einschüchtert und man fragt sich, habe ich das verdient? Und eigentlich ist es so, dass man so aus sowas Kraft schöpfen kann und dass eben eine Anerkennung von außen am Ende immer in schwierigen Momenten, die es auch immer wieder gibt, die man nie Herr wird, einem da irgendwie Kraft geben und unterstützen.
Für die einen ist Karl Marx ein Prophet, Philosoph und Querdenker, für die anderen einer, in dessen Namen der Kommunismus Leid über viele Völker gebracht hat. Gestern Abend gab es in seiner Heimatstadt Trier einen großen Festakt zum 200. Geburtstag. Ein Festredner war Jürgen Neffe, der eine Biografie über Marx geschrieben hat. Am Freitag war er zu Gast in SWRs Leute und sagte, wie Marx über die Feierlichkeiten denken würde.
Er wollte ja kein Denkmal, das ganze Geschiebe hätte er gar nicht gewollt.
Die große Statue, die morgen 5,5 Meter hoch in Trier.
Also da habe ich natürlich eine ganz eigene Meinung dazu. Ich finde, wenn die Stadt Trier Marx ehren will durch eine Statue, soll sie eine bestellen, also eine Ausschreibung machen und dann auch bezahlen und sich nicht ausgerechnet von der chinesischen Regierung schenken lassen.
Werden Sie es morgen sagen?
Ja.
Die spaltet ja sowieso diese Figur. Aber erstmal, was Sie Marx sagen würden.
Ich würde Marx sagen, keiner ist unsterblich, aber ich stelle fest, an deinem 200. Geburtstag, du bist schon schwer verderblich. Er lebt immer noch, er ist immer noch sozusagen unter uns, er polarisiert immer noch, das erlebe ich auf meinen Reisen. Also wenn jemand so eine lange Nachwirkung haben kann als Philosoph und Ökonom und Politiker und Historiker und so weiter, dann bedeutet das schon, dass da viel drinsteckt in seinem Werk. Und persönlich würde ich ihm sagen, weißt du was, ich würde gerne mal mit dir ein Bier trinken gehen, aber in der WG möchte ich nicht mit dir wohnen.
Weil er so anstrengend war als Typ?
Anstrengend, wurde auch als arrogant beschrieben. Und aufbrausend konnte er sein, also rechthaberisch. Das Dumme ist nur, wenn man das dann so liest, er hat dann auch oft recht gehabt, ne? Wenn man das immer so die zwei Seiten oder auch so besserwisserisch, nicht? Das ist eigentlich ein negatives Wort, aber wenn es jemand auch mal besser weiß, dann ist das irgendwo dazwischen. Aber ich hätte natürlich gern mit ihm diskutiert. Ich habe sein ganzes Werk gelesen und da lese ich Botschaften heraus, die ich in anderen Büchern oder Artikeln auch nicht finde und frage mich dann, habt ihr das nicht gesehen? Oder ich würde ihn fragen, hast du das so gemeint?
Es gibt so viel Interpretationsspielraum natürlich auch bei Marx. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum er nach wie vor so aktuell ist und warum sich so viele die Theorien von Marx auch zu eigen gemacht haben.
Ja, ich sehe das ja wie ein Kunstwerk, das kennen wir alle. Ein Gemälde zum Beispiel, das jede Generation neu betrachtet und das immer noch frisch wirkt. Aber wir sehen es immer mit anderen Augen. Und deshalb darf man und sollte man auch heute wieder einen Blick auf Marx werfen. Nicht nur, weil der Interpretationsspielraum groß ist. Das könnte ja auch leicht so wolkig werden. Nein, weil er sehr tiefe Wahrheiten über unsere Welt ausgesprochen hat, die immer noch gelten.
Ja, man sagt eben, seit der Eurokrise ist Marx aktueller denn je. Sehen Sie das auch so?
Das war für mich der Anlass, mich mit Marx zu beschäftigen. 2008, wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf. Ich war in einem kleinen italienischen Städtchen im Urlaub an dem Tag, als in Nachrichten kam, eine kleine Bank, deren Namen ich noch nie gehört hatte, der Name ist Lehman Brothers, sei pleite. Da denkst du ja, gut, das ist halt eine Bankpleite, aber die Welt stünde am Abgrund. Und da wurde einem auf einmal bewusst, was los ist. Ich bin dann an einen Geldautomaten, weil ich das Bargeld brauchte und der sagte Transaction denied.
Gibt's
und
nicht.
Gibt kein Bargeld. Und dann habe ich gedacht, aha, so läuft das also. Die geben uns unser Geld nicht. Das ist ja mein Geld, was dort liegt. Natürlich naiv, am nächsten Tag ging alles wieder. Ich habe auch nichts unter die Matratze gepackt. Aber was dann passierte, die Zeitungen hatten immer wieder die identische Überschrift, hatte Marx doch recht.
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. So schrieb es Marx in seinen Thesen über den Religionskritiker Ludwig Feuerbach. Jürgen Neffe hat eine große Karl-Marx-Biografie geschrieben. Gestern Abend war er Festredner bei den Feierlichkeiten in Trier. Am Freitag in SWR 1 Leute hat er schon gesagt, was die Botschaft seiner Rede zum 200. Geburtstag von Karl Marx sein wird.
Wie ein großer Denker entsteht, denn das steht im Vordergrund. Willy Brandt hat ihn an gleicher Stelle in Trier 1977 einen großen deutschen Denker genannt und auch gesagt, was immer man aus ihm gemacht hat, das Bestreben nach Freiheit war sein wichtigstes Streben. Willy Brandt noch zu DDR-Zeiten.
So lautet ihr Vorwort in der Marx-Biografie.
Ganz genau. Und also das ist der Ausgangspunkt. Am Ende werde ich ein bisschen auch zur SPD kommen, weil da viele SPD-Leute auch sitzen und denen sagen, die sollen jetzt mal aufhören, den Marx so anzufeinden oder so mit ihm zu fremdeln. Die können auch noch viel von dem lernen.
Aber es gibt natürlich auch viele Gründe, mit ihm zu fremdeln.
Ja, es gibt aber vor allen Dingen Gründe, mit dem Marxismus zu fremdeln, mit dem, was aus Marx gemacht wurde. Für mich ist entscheidend, was er gesagt und geleistet hat und nicht, was man dann im 20. Jahrhundert vor allen Dingen in seinem Namen gemacht hat. Also in der Logik müsste man Jesus für die Inquisition verantwortlich machen und für die Kreuzzüge.
Aber hat Marx vielleicht nicht zu viel Kritik geäußert über Kapitalismus und zu wenig gesagt, wie man es anders machen könnte?
Er ist eher ein Diagnostiker, kein Therapeut. Aber er hat den Kapitalismus ja nicht nur kritisiert, er hat ihn gefeiert. Er hat gesagt, das ist eine absolut notwendige Phase, der unglaubliche Produktivkräfte freisetzt. Das ist ja auch Marx.
Aber Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ist auch Marx.
Ja, Proletarier, das wird immer so ein bisschen, glaube ich, missverstanden. In der Zeit, der Marx war nicht blöd, gab es ja kaum Proletarier. Das war in die Zukunft projiziert und heißt eigentlich Fabrikarbeiter. Das ist Proletarier.
Und die Industrialisierung hat er erlebt.
Ja, genau. Und die Fabriken wuchsen ja erst. Und wir haben genau das erlebt. Es wurde dann ja eine Arbeiterpartei, die eben die SPD gegründet, noch zu seinen Lebzeiten. Und die hat auch 1912 zum ersten Mal die meisten Stimmen. Also Marx hat sehr für Demokratie gekämpft und hat gesagt, aber wir können nur was ändern, wenn wir zusammenhalten. Und interessanterweise, wenn ich das noch sagen darf, das Kapital ist heute so international, wie Marx sich das von den Arbeitern gewünscht hat.
Ja, und er hat ja eben gesagt, es kommt darauf an, etwas zu verändern. Hat Marx die Welt verändert?
In seinem Gefolge ist sie verändert worden. Er hat als Politiker nicht viel erreicht, das muss man sehen. Marx ist sozusagen, strahlt in die Zukunft. Da gibt es ein Beispiel bei Einstein. Einstein hat vor über 100 Jahren vorausgesagt, aufgrund seiner allgemeinen Relativitätstheorie, es müsste etwas geben wie Gravitationswellen bei schweren kosmischen Ereignissen. 100 Jahre hat man daran gesucht, vor 2 Jahren wurden sie entdeckt. Jetzt können wir wirklich fast bis an den Anfang des Universums gucken. Marx hat uns so viel gesagt über unsere Welt, wie die funktioniert, wie auch alles zur Ware werden muss, wie das Kapital um die Erde geht. Und jetzt eben, das ist auch schon bei ihm, er sagt, alle Ökonomie ist eine Ökonomie der Zeit. Also wie wir jetzt anfangen oder angefangen haben, Zukunft zu kaufen. Wir kaufen ja immer mehr. Amazon hat ja nicht den Wert jetzt, der in der Börse bezahlt wird. Oder wenn irgendein Chinese in Afrika Land kauft, dann kauft er sozusagen, preist er die Ernte des Enkels auch schon mit ein. Wir wetten ja schon immer tiefer in die Zukunft und mit diesen Wetten handeln wir auch noch. Und da entstehen eben, und das ist ja Marx großes Verdienst, diese Krisen. Er hat ja zum ersten Mal die Krisentheorie aufgestellt.
Eins gehört. SWR 1.